Heute Abend lese ich zwei Verse aus dem 5. Kapitel des Jakobusbriefes unter dem Stichwort Aufforderung zur Geduld oder bei manchen steht Mahnung zur Geduld, Vers 7 und 8. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Jakobus, wie wir uns das schon des Öfteren gesagt haben, legt ja den Wert des Glaubens auf die Praxis. Nicht nur auf das persönlich beschauliche Glaubensleben, was sicher auch wichtig ist. Wir brauchen das auch für uns ganz persönlich, auch zu Hause, dass wir den Trost des Herrn in uns fühlen, dass wir merken, er ist mit uns. Aber dieser Zustand soll uns bewegen, dass wir auch an andere Menschen denken, dass ihnen die frohe Botschaft gesagt wird, so dass wir für sie beten, dass wir aber auch ihre individuelle Not sehen und versuchen, sie zu lindern, um durch Handreichung, wie wir das ja vielfältig tun können, ihnen zu zeigen, dass Gott sie lieb hat. Die Praxis gehört einfach zum Glauben dazu. Und ich denke, dass besonders die Menschen, die Mitmenschen auf die Praxis schauen, jedenfalls haben wir das persönlich als Eheleute, als Familie immer wieder gesehen. Wenn die Menschen uns ansprachen über dem, was sie an Glauben mitbekommen haben, aus unserem Leben, dann waren es immer die praktischen Bezüge, nicht unsere Worte, die sie ja auch kannten, aber sie deuteten auf bestimmte Situationen, was sie gemerkt und gesehen haben, was sie an Abläufen miterlebt haben, und das nahmen sie dann wirklich als eigentlichen Glaubenswert an. Und das sollen wir auch haben. Wir haben ja hier gelesen vom Spätregen zum Beispiel. Und da will ich nebenbei sagen, Israel freut sich darüber, dass der Spätregen gerade in dieser Zeit jetzt sehr ergiebig war und der See Genezareth wieder sehr schön angestiegen ist. Das ist ja das Wasserreservoir für ganz Israel. Trinkwasser, alles, was sie so fürs tägliche Leben brauchen, kommt aus diesem See. Die Gebete sind also erhört worden, dass es reichlich geregnet hat. Spätregen ist wichtig, Frühregen ist auch wichtig. Aber wenn der Spätregen ausbleibt, dann reicht das einfach zur Vollreife der Frucht nicht aus. Jetzt sind wir gemahnt, geduldig zu sein in der Arbeit des Herrn, in dem Weg, den wir beschreiten sollen als Gläubige in dieser Zeit. Geduldig, dass wir Geduld verlieren können. Da gibt es viele Situationen in der Gemeinde Jesu. Wir sehen oftmals zu wenig von der Frucht. Und da könnten wir sagen, lohnt das überhaupt noch? Ach, dann machen wir doch nichts mehr oder weniger. Wir reduzieren einfach. Denn wir erfahren zu wenig von der Frucht. Oder geduldig sein, indem wir immer wieder weiter im persönlichen Glaubensleben vorangehen. Manchmal sagen wir, wieso, die anderen machen es doch auch nicht. Warum soll ich denn das machen? Dann werde ich mal auch ein bisschen langsamer fahren. Wenn die anderen nicht in der Heiligung leben und die sagen, das ist nicht nötig, brauche ich das doch auch nicht. Versteht ihr? Es gibt viele, viele Situationen, die uns hemmen wollen in der Nachfolge Jesu. Dabei sagt auch Petrus, wir sollen in den Fußtapfen Jesu sein. Und es ist gut, dass hier nicht steht, in den Fußtapfen der Jünger. Dann würden wir wahrscheinlich irgendwo anders landen, als wir landen sollten. Dann würden wir vielleicht in einem anderen Bezirk, in einer anderen Stadt, am verkehrten Ort stehen und sitzen. In den Fußstapfen Jesu soll jeder Einzelne gehen. Und darin geduldig nachfolgen, gleich wo der Weg hinführt, gleich was man dort erlebt an Gutem, an Schlechtem, an widerwärtigen Dingen, an fördernden Dingen. Einfach nachfolgen. Seid geduldig. Und dann wird hier gesagt, wie lange? Bis zum Kommen des Herrn. Bis zum Kommen des Herrn. Wir lesen ja auch in der Offenbarung, zum Beispiel Laodicea, Gemeinde, die diese Geduld nicht mehr hatte. Die hat sich wieder neu etabliert in der Welt. Naja, Christ bin ich ja immer noch, aber ich nehme es nicht mehr ganz so genau. Ich will wieder meinem natürlichen Leben mehr Raum geben und da geht es mir eigentlich gut. Bis zum Kommen des Herrn. Und der Herr sagt zu dieser Gemeinde sonderlich, kehrt um. Das ist nicht der Weg in meinen Fußstapfen, sondern ihr müsst in der Glaubenspraxis bleiben, bis ich wiederkomme. Am Ende des Jakobusbriefes, und das ist ja das letzte Kapitel, was wir hier behandeln, wird uns ja ermahnend gesagt, dass die Entscheidung für Jesus Christus, die Entscheidung mit ihm zu leben, nicht nur eine einmalige sein darf. Gut, wir haben uns vor so und so vielen Jahren mal bekehrt, für Jesus entschieden. Aber ist die Frage steht ja im Raum, bin ich heute für Jesus genauso entschieden wie am ersten Tag? Oder befinde ich mich heute ganz woanders? Geduld haben bis zum Ende heißt, jeden Tag die Entscheidung wieder festmachen. Jeden Tag mit Jesus gehen zu wollen. Und das bis zum Ende unserer Erdentage. Es soll immer wieder erneuert werden, immer wieder das Bewusstsein in uns aufbrechen. Ohne den Herrn kommen wir nicht voran. Der heutige Tag ist verloren, wenn wir ihn nicht bewusst mit Jesus gelebt haben. Es geht also nicht nur um einen guten Anfang, will uns hier der Jakobus durch den Geist Gottes mitteilen, sondern es geht um einen fruchtbaren Fortgang. Unser Glaubensleben muss weiter, weiter, weiter geführt werden dürfen. Es soll ja immer herrlicher werden, bis zu einem wunderbaren Ende, bis zur Vollendung mit Freuden. Seid geduldig bis auf die Zukunft des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Auf der einen Seite sehnen sich ja wahre Kinder Gottes nach der Erfüllung der Verheißung des Herrn, dass er wiederkommt und nach der Erfüllung der Verheißung, dass wir in seinem Reich sein dürfen. Aber auf der anderen Seite kann diese Freude, aufgenommen zu werden in sein Reich, sehr getrübt werden durch fortdauernde Anfechtungen, dass man innerlich zurückgedrängt wird und gar nicht mehr sagen kann, komme bald, Herr Jesus. Es ist für uns leichter, vielleicht schnell unsere irdischen Zelte abzubrechen und beim Herrn zu sein, als ein beständiges Überwinderleben zu führen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie oft auch das Wort überwinden und weitergehen in der Bibel steht. Da steht nicht, du hast einmal gut angefangen, jetzt bist du Christ, jetzt geht das so weiter und gut. So wie mal ein Bruder bei einer Versammlung damals von Wemalgo hier in Berlin sagte, der draußen vor der Tür stand, und als er gefragt worden ist, warum kommst du denn nicht auch rein? Ja, das ist nur für die anderen. Ich bin ja jetzt bekehrt. Das ist ja nur für die anderen, die noch nicht bekehrt sind. Nein, nein, das muss immer weitergehen, ja? Ständiges Überwinderleben, das ist gefordert. Die Zeit zwischen unserer Bekehrung und unserem Heimgang soll unser Leben als Kinder Gottes so prägen, dass es ein Zeugnis der Gnade Gottes ist vor den Menschen. Denn es geht um die Errettung vieler. Vieler. Ich sage bewusst vieler, weil in der Schrift auch steht, zur Erlösung für viele hat Jesus sein Leben gelassen, weil nicht alle diesen Ruf folgen. Aber für die, die ihm folgen wollen, sind wir da. Darum müssen wir täglich ein Überwinderleben führen, überwinden, indem wir auch manche Dinge lassen, die vielleicht gar nicht mal direkt Sünde sind, aber die uns abhalten von dem eigentlichen Auftrag. Also in der Schrift steht ja zum Beispiel auch, was man kann essen, man kann aber auch fressen, man kann trinken, man kann auch saufen. Und wenn das Maß überschritten wird von den natürlichen Dingen, die da gebraucht werden dürfen, werden wir träge. Überwinder leben auch im Sinne von Verzicht auf bestimmte Dinge, die andere gebrauchen, aber ich nicht gebrauchen darf, weil sie mich sonst von dem Überwinderleben abhalten und träge machen. Lebendige Gläubige lebten ja immer in dieser Erwartung der nahen Wiederkunft des Herrn. Zum Beispiel die Jünger, als sie in Matthäus 24 hörten, dass Jerusalem zerstört wird und dass der Tempel nicht mehr ganz bleibt, da wird kein Stein aufeinander bleiben, der nicht zerschlagen wird, hatten sie gleich die Frage, ja, wann wird das sein und wie wird das zugehen? Wir möchten das gerne wissen. Auch in der Apostelgeschichte, gleich am Anfang, fragten die Jünger noch einmal den Herrn, ja, wie wird denn das sein mit deiner Wiederkunft? Wann wirst du das Reich aufrichten? In beiden Fällen hat der Herr ihnen keine konkrete Antwort gegeben, sondern hat sie darauf verwiesen, beständig zu bleiben in der Nachfolge. Es gebührt euch nicht zu wissen Zeit und Stunde, sondern bleibt einfach an meinem Wort. Auch die Apostel sehnten sich nach der Wiederkunft des Herrn. Paulus schreibt auch im Korintherbrief davon, dass er ja lieber überkleidet werden möchte. Er dachte ja, die Wiederkunft Jesu würde sehr, sehr nahe sein. Aber in allen Fällen ist die Geduld angemahnt worden. Bleibt fest im Glauben. Einige Bibelstellen, die ich mal rausgeschrieben habe, im Blick auf die Geduld, sollen uns sagen, dass ja diese Geduld im Glauben wichtig ist, um die richtige Lebensführung zu haben. Fruchtbar sein, was wir uns ja alle wünschen, geistlich fruchtbar sein, ist nur möglich durch die Geduld. Geduld heißt bleiben an Jesus. Im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld spricht der Herr von dem guten Land, auf das das Samenkorn Wort gesät wird, und diejenigen behalten es dann in einem feinen Herzen und bringen Frucht, aber nicht nur Frucht, da steht Frucht in Geduld bringen sie Frucht. Die Geduld ist sehr wichtig, um eine Lebensführung in der geistlichen Frucht zu haben. Ein zweites, die Geduld ist notwendig, Römer 2, Vers 7, die nach der Herrlichkeit, das heißt der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes suchen. Wenn ich in meinem Leben verspüren möchte etwas von dieser Herrlichkeit Gottes aus dem Himmel in dieser Zeit, dann brauche ich die Geduld, die mit guten Werken umgeht. Immer wieder, selbst wenn es nicht gedankt wird, weiter damit umgehen. Das ist das Trachten nach der Herrlichkeit und Ehre und unvergänglichem Leben. Also die Lebensführung mit Jesus Christus braucht die Geduld, um einfach nur das zu tun, was der Herr aufgetragen hat. Dann offenbart sich das, was uns auch stärkt im Glauben, im Alltagsleben, damit wir nicht niedergeschlagen sind, damit wir nicht traurig werden wie die anderen, die nicht in dieser Hoffnung leben, sondern dass wir in der Freude bleiben. Ein weiteres, die Hoffnung in uns, nicht nur auf die Wiederkunft des Herrn, sondern seine tägliche Zuwendung und dass unsere Arbeit nicht vergebens ist, soll auch in der Geduld offenbart werden. Römer 15, Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. In der Geduld, wo wir ungeduldig werden und nicht mehr auf das Handeln Gottes warten, werden wir einsam, werden wir traurig, werden wir hoffnungslos, will uns die Schrift sagen. Und noch ein Punkt, das betrifft auch die Trübsal und das Leiden. Das sind ja Worte, die mir persönlich gar nicht gefallen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe nicht gerne Trübsal. Ich habe auch nicht gerne Leiden. Ich habe mehr Interesse an Freude, an Geborgenheit, an Liebe. Aber wenn man mich schlägt, das habe ich nicht so gern. Wenn man mich verfolgt, habe ich auch nicht so gern. Aber die Geduld in der Nachfolge Jesu gibt die Kraft, Leiden ertragen zu können. 2. Korinther 1, Vers 6, haben wir Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Wenn ihr in Geduld dieselben Leiden ertragt. Mit anderen Worten, ohne Geduld ist ein Ertragen der Leiden nicht möglich. Da rastet man aus. Geduld ist auch, und das möchte ich mit anfügen, ist ja ein Bestandteil des Glaubenslebens. Im Heiligen Geist. Wir kennen das Wort aus Galater 5, Vers 22, wo ja die Frucht des Geistes aufgezählt wird, unter anderem Geduld. Das ist nicht eine Eigenschaft des Menschen, der Mensch hat keine Geduld. Auch derjenige, der glaubt, dass er geduldig ist, der braucht bloß seine Meisterstunde zu finden, da merkt er, dass er keine Geduld mehr hat. Wir sind nicht unbegrenzt geduldig in uns. Aber der Heilige Geist birgt in sich diese Qualität der Geduld. Es gehört also zum Glaubensleben. Oder in 2. Thessalonicher 3, 5, der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld, ja welche denn, die von dem Wolfgang, die von irgendjemand von uns, ja, nein, die Geduld, die Jesus hat, die Geduld Christi, er richte euch aus auf diese Geduld, die Jesus hat, die Jesus mit mir hat. Diese Geduld soll ich auch haben mit dem Nächsten. Und in 1. Timotheus 6 wird ja auch gesagt, du Gottes Mensch, fliehe dieser Welt. Jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, auch der Geduld. Jage ihr nach. Das ist also ein Arbeitsauftrag. Und ich bin da sehr oft in die Schule genommen worden, werde es immer noch. Und die Schule ist mir manchmal sehr schwer gefallen, geduldig zu sein in dem, was der Herr mir offenbart hat. Wenn man so wenig Frucht sieht, irgendwann erscheint sie schon. Aber arbeiten, fest zu werden in der Geduld, auf den Herrn immer zu warten. Ich denke da auch daran an Saul, dem ja gesagt worden ist von Samuel, warte du, bis ich komme und das Opfer bringe vor dem Herrn. Und dann hat Samuel so ein bisschen verzögert die Zeit und Saul konnte nicht warten und er hat ein Opfer gebracht. Er dachte, er müsse jetzt Gott opfern anstelle von Samuel. Hat Gott ihn gelobt? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Er hat ihn verworfen. Hat gesagt, du hast in ein Amt eingegriffen, was dir nicht zusteht. Du hattest keine Geduld. Du hast nicht auf Gott gewartet. Darum steht auch im Blick auf die Männer, die schon länger im Glauben sind, in Titus 2,2 den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. In der Geduld, ja, wenn der Körper manchmal schwach wird, dann wird man auch ungeduldig. Die Geduld wirkt Wunderbares. Zum Beispiel lesen wir ja auch im Blick auf die angebliche Verzögerung der Wiederkunft Jesu in 2. Petrus 3, Vers 9, dass es keine Verzögerung ist, sondern Gott hat Geduld, weil er die Menschen liebt. Weil er nicht will, dass jemand verloren wird. Wenn wir in der Geduld bleiben, bleiben wir in der Liebe zum Nächsten, in der Arbeit des Zeugnisses vor und für den Nächsten, weil wir wollen, dass der auch errettet wird. Wir haben ihn nicht abgeschrieben. Geduld schreibt den Nächsten nicht ab, sondern betet für ihn, lädt ihn ein. In Hebräer 10 steht ja, ihr habt Geduld nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Oder lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Also hier wird doch etwas herausgefordert und darauf legt Jakobus sehr starken Wert und sagt, Kampf ist angesagt, Überwindung ist angesagt, Entschiedenheit ist angesagt und bleibt da drin, seid geduldig, gebt euch nicht ab an den Geist dieser Welt. Geduld ist nötig und arbeitet auch. Denn die Geduld bewahrt auch. In Offenbarung 3, Vers 10, da wird das Ziel angesprochen, das durch geduldiges Wesen im Glauben erreicht wird. Du hast das Wort von der Geduld bewahrt, darum wirst auch du bewahrt vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommt. Also Jesus Christus bekennt sich zu denen, die in der Geduld immer wieder an seinem Wort bleiben. Dann kann kommen, was will in dieser Welt. Er ist dann bei denen, die an seinem Wort blieben und bleiben. Geduld bewahrt. Und dann heißt es auch weiter in Offenbarung 13, da kann es sein, dass jemand ins Gefängnis geführt wird oder sogar mit dem Schwert getötet wird. Und da ist auch Geduld und Glaube der Heiligen. Mitten in dieser schweren Not. Ihr kommt durch, wenn ihr in der Geduld auf Jesus wartet. Und vieles andere mehr in diesem Zusammenhang. Die Gemeinde zu Thessalonich war ja auch eine Gemeinde, die wartete auf die Wiederkunft des Herrn und war sehr enttäuscht, als plötzlich einige aus ihrer Mitte verstorben sind. Und sie mussten getröstet werden, weil sie dachten, sie sind verloren. Einige sind weggenommen, entweder sind die verloren, die gestorben sind, oder wir sind verloren, weil Jesus uns nicht mitgenommen hat. Und sie wurden getröstet, habt Geduld auf die Zukunft des Herrn. Warum, könnten wir uns dann auch fragen, warum müssen wir Geduld haben? Warum sagt der Herr nicht ganz klar, wann er wiederkommt? Warum hat er den Zeitpunkt den Jüngern nicht geoffenbart? Er hat gesagt, ja, selbst der Sohn weiß es nicht und die Engel im Himmel nicht, der Vater weiß es allein. Es wird euch nicht gesagt. Selbst als er gen Himmel gefahren ist, hat er vom Himmel her nicht gesagt, wann der Zeitpunkt seiner Wiederkunft ist. Wir haben nur einige Begleiterscheinungen gesagt bekommen, die zuvor erscheinen, die während der Wiederkunft erscheinen und die danach erscheinen. Aber nicht den genauen Zeitpunkt. Wir lesen zum Beispiel von der Öffnung des siebten Siegels, was also vor der Wiederkunft des Herrn alles geschehen muss. Dann lesen wir auch von dem Kampf des Michael gegen den Engelfürsten, den Drachen, um einen Freiraum im Luftgebiet zu schaffen für die Heiligen, die da durchgehen. Und wir lesen dann auch in Offenbarung 13 von dieser großen Trübsal. Von all den Dingen, aber nicht genau von dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Warum konnte er uns das nicht sagen? Weil der Herr in seiner Liebe nicht will, dass jemand träge wird. Ich kenne das aus dem eigenen Leben und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, dass wenn man einen Auftrag hat, der in 14 Tagen stattfinden soll, wartet man in der Vorbereitung bis auf den letzten Drücker. Und denkt, na ja, ich habe ja dann noch 2 Tage vorher vielleicht Zeit, dann kann ich die Sache schnell angreifen. Obwohl ich das schon 14 Tage vorher weiß, gehe ich die Sache einfach nicht an. Und das weiß der Herr, dass wir so handeln werden. Wenn wir den Zeitpunkt wüssten, dass er in 10 Jahren am 24. Dezember oder irgendeinem Tag wiederkäme. Ach, na, das ist ja gut. Na ja, dann können wir ja noch ein bisschen das machen, ein bisschen das machen, ein bisschen das machen. Und also den Termin schreibe ich mir in jedem Fall auf. Dann fange ich nämlich schon am 1. Dezember dann an, in 10 Jahren, mich zuzubereiten, dass ich auch dabei bin. Aber in der Zwischenzeit triff dich ab und werde träge. Der natürliche Mensch glaubt immer, genügend Zeit zur Vorbereitung zu haben, wenn dieses Ereignis kurz vor der Tür steht. Doch die Wahrheit ist, wenn wir nicht jetzt bereit sind, sind wir auch an dem Tag nicht bereit, wenn es soweit ist. Und der Herr Jesus sagt das ganz deutlich in Matthäus 24, er spricht da von den klugen Knechten, dem bösen Knecht. Der eine dachte, na, der Herr kommt noch lange nicht. Und dann wurde er träge, ließ sich gehen und fing an zu essen, zu trinken, wohl zu leben und sogar noch seine Mitknechte da, die Hausgenossen zu schlagen, zu drücken, zu drängen. Na ja, wenn der Herr kommt, dann werde ich mich schnell anziehen und dann bin ich bereit. Und dann, was sagt der Herr? Da kommt der Herr plötzlich und der ist nicht bereit. Der ist nicht bereit. Der hat keine Zeit mehr, sich vorzubereiten. Wenn er nicht jetzt bereit ist, dann ist er nachher auch nicht bereit. Und weil der Herr das weiß, deswegen sagt er uns den Termin nicht. Wir wissen, dass wir, wenn wir nicht entrückt werden, alle den Leib ablegen werden. Aber den Termin sagt uns der Herr nicht. Weil er weiß, was in uns steckt, dass wir dann unbereit sind, wenn er wirklich kommt. Eins steht aber fest, und das will Jakobus hier auch deutlich machen, mit der Geduld, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Er kommt ganz gewiss. Das steht fest. Er kommt wirklich wieder, auch wenn der Anschein manchmal etwas anderes ausdrücken will. Denn er hat es selbst zugesagt, dass er kommt. Und er hat auch gewisse Zeichen und Anzeichen uns wissen lassen, dass es zur letzten Zeit geschieht, wenn Israel gesammelt wird. Nebenbei, das will ich auch mal so sagen, wir lesen ja manchmal das prophetische Wort, Hesekiel zum Beispiel 37, 38, 39, dem König von Norden, der da auch kommen soll, und zwar steht da geschrieben, zur letzten Zeit wird er kommen. Wenn das Volk vom Schwert vertrieben wieder zurückkommt und sicher wohnt in seinem Lande, sprich Israel. Dann wird der König von Norden kommen. Und da habe ich dann diese Notiz gelesen im Topic, aber ist ja auch woanders bekannt geworden, dass gerade im Dezember des letzten Jahres während eines Vortrages in der Hans-Seidel-Stiftung der Michael Gorbatschow, der einst der mächtigste Mann der UdSSR war, gesprochen hat von dem Dritten Weltkrieg. Da waren die Leute verblüfft. Einige sind rausgegangen. Das wollten sie nicht hören. Und er hat das auch begründet. Der Dritte Weltkrieg steht bevor. Und zwar machte er aufmerksam, auf den Umsturz jetzt im Nahen Osten. Es handelt sich um diese Länder, mit denen gerade Russland die größten Geschäfte macht. Und ein Land nach dem anderen wird überfallen und zunichte gemacht. Das heißt, die Geschäfte werden auch zunichte gemacht. Und da sagt er, darin liegt eine Provokation für den König von Norden, dass er selber jetzt die Sache kriegerisch in die Hand nimmt. Libyen zum Beispiel wurde ja dann nach einer UNO-Resolution überfallen und Russland hat ein riesiges Geschäft verloren. Denn es gab einen Vertrag von Libyen, Gaddafi, mit Russland, dass alle Gasvorkommen Russland vermarkten darf. Und sie wollten eine Pipeline legen von Libyen nach Europa, um das Gesamtgeschäft von Gazprom, wir kennen diesen Namen ja, europäisch und weltweit in der Hand zu haben. Und das ist zunichte gemacht worden durch die Zerstörung Libyens von den westlichen Alliierten. Auch bereits schon im Irak. Irak war auch ein Handelspartner in einer riesigen Größenordnung, was Waffen betrifft. Auch jetzt in Syrien ist ein Waffenvertrag von 46, glaube ich, Flugzeugen mit Russland abgeschlossen. Deswegen haben sie nicht gestimmt, einzugreifen in diese schlechte Situation in Syrien. Sie haben die UNO-Resolution nicht akzeptiert, weil ihr Geschäft kaputt geht. Ein Land nach dem anderen. Ägypten ist ihr Geschäft, Libyen ist ihr Geschäft und Irak war ihr Geschäft. Iran ist ihr Geschäft und Syrien ist auch ihr Geschäft. Und jetzt sagt der Gorbatschow, die Provokation geht so weit, dass Russland dann militärisch zu seinem Recht kommen möchte. Der Dritte Weltkrieg, so nannte er das, steht vor der Tür. Zur letzten Zeit wird der König von Norden auf die Felder Israels kommen. Er wird herumgelenkt, gleichsam provoziert. Und Putin hat dann ausgerufen und hat gesagt, Amerika will nur die Weltmacht haben. Und dagegen wollen wir uns wehren. Das sind Worte, die also so gesprochen werden in unserer Welt. Nun, wir wissen nichts Hundertprozentiges. Aber wir merken, dass Zeichen der Zeit sich erfüllen. Auch das, was der Herr Jesus in Matthäus 24 ja alles angedeutet hat, was alles geschehen wird in der letzten Zeit, das sehen wir vermehrt vor unseren Augen. Das heißt also, er kommt ganz gewiss wieder. Denn er hat es zugesagt, in Johannes 14 lesen wir ja auch, dass der Herr sagt, ich will dann wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und auch in Johannes 17, in dem hohenpriesterlichen Gebet, betet Jesus, ja, ich will, dass die Jünger bewahrt werden, dass sie gesegnet werden und dass ihr Wort angenommen wird, damit sie dann alle, die dann glauben, da sind, wo ich bin. Darum bitte ich. Also die Wiederkunft Jesu und die Zusammenführung steht 100% fest, auch wenn wir nicht den Zeitpunkt genau wissen. Jakobus gibt dieses Beispiel und sagt, schaut mal den Ackermann. Der ist auch darauf angewiesen, geduldig zu sein. Er kann zwar den Boden pflügen, er kann säen, aber er muss warten, bis der Frühregen und der Spätregen darauf kommt. Er muss abwarten, er kann nicht aufgeben dazwischen, wenn er noch nicht die Frucht gleich sieht. Er muss wirklich abwarten, bis die Frucht hervorkommt, bis der Halm kommt und dann nachher die Frucht entsteht. Geduldig muss er sein. Und so seid auch im Geistlichen geduldig. Wir können nichts beschleunigen. Ich hatte ja neulich kurz etwas vorgelesen von einer neuen Art dieses Emerging Church Wesen, wo man von einer Lehre ausgeht, dass wir einen Zustand des Reiches Gottes auf Erden schaffen müssen, damit Christus wiederkommt. Mit anderen Worten, es liegt an uns, wie schnell oder wie langsam er kommt. Und das ist natürlich total falsch. Gott macht sich nicht von uns abhängig, wann er kommt, sondern er kommt zu einer Zeit, die ihm bewusst ist, und er kommt einfach, egal ob wir bereit sind oder nicht. Wir können das Werk Gottes nicht beschleunigen, wir können es auch nicht hindern. Also darüber bin ich so froh, das habe ich manchem trostvoll sagen können, der sich jetzt angeklagt hat, weil er gemerkt hat, dass er nicht so in der Freude am Herrn blieb. Ja, da sind vielleicht meine Verwandten und die ist verloren gegangen. Sag ich, na, also da bin ich froh, dass du keine Vollmacht hast, einen Menschen verloren gehen lassen zu können. Wenn du dich hast nicht einsetzen lassen, sucht sich Gott andere Leute. Aber du bist nicht so stark, andere etwa verloren gehen lassen zu können. Du kannst auch keinen erretten, sondern das ist das Werk Gottes. Er will uns dazu gebrauchen, aber wenn er uns nicht einsetzen kann, sucht er sich andere. Verspätung oder Ausfall von Früh- und Spätregen kann ja auch Hungersnot bedeuten. Nur reichlich regelmäßige Segnungen oder Regen oder das, was braucht, was nötig braucht zum Wachstum auf dem Felde, aber auch zum geistlichen Wachstum, bringt dann die gute Fruchtbarkeit in unserem Leben hervor. Geduldig sein, jeden Tag neuen Segen zu haben. Bruder Malvo hat mal folgendes Beispiel gegeben, da gibt es ja dieses Daily Light, Licht für den Tag. Und da sagte er dann am Ende des Jahres, so, dann haben wir das durchgelesen, für jeden Tag einen Abschnitt. Und ein Sohn, ich weiß nicht, welcher er es nun war, sagte dann, Papa, kann ich jetzt das alte Licht haben? Du wirst ja jetzt dann ein neues Buch nehmen. Ja, das, und dann brachte Bruder Malgo dieses Beispiel, ja, wir sind oftmals mit dem alten Licht beschäftigt. Wir sollen aber das neue Licht immer wieder erwarten. Jeden Tag neuen Segen. Das Ausruhen auf dem Segen von gestern, also mir geht es jedenfalls so, trägt nicht. Ich kann mich freuen, dass ich gestern hier und da gesegnet war, weil ich das verspürt habe. Aber das reicht mir nicht für heute. Ich brauche heute einen neuen Segen. Und um den muss ich beten, jeden Tag neu. Mein Land muss begossen werden. Das meint Jakobus. Du musst in der Praxis bleiben deines Glaubenslebens. Sonst gibt es Dürrezeiten auch in deinem Leben. Die Zukunft des Herrn ist ganz gewiss. Ein Mensch, und das soll uns hier auch bei wichtig werden, kann sich zwar bekehren, er kann seine Sünden bekennen, er kann Vergebung derselben erlangen, er kann sein Leben Jesus überlassen, aber er kann nicht Wachstum und Gedeihen vollführen in sich. Das muss der Herr tun. Durch die Geduld, durch den Aufblick zu ihm, muss ich Jesus zulassen, dass er etwas schafft in mir und durch mich zum Lobe seines Namens. Das geduldige Warten auf den Herrn ist keine passive Haltung, sondern ist ein sich ständig führen lassen. Ständig führen lassen. Ich bin diesbezüglich auch so sehr dankbar, dass der Herr uns nicht ein Instrument in die Hand gegeben hat und sagt, nun mach du mal. Da kommt nie was Gutes bei euch. Wenn er mir einen Spaten gibt und sagt, nun bohr mal in der Erde, ich würde sicher an einem verkehrten Platz bohren. Er muss mich auch an den Platz führen, wo ich den Spaten reinstecken darf. Und wenn er das nicht tut, werde ich alles Mögliche aufwühlen, bloß nicht den Ort, den er will. Deswegen brauchen wir die ständige Führung durch den Heiligen Geist. Und darin müssen wir bleiben. In Hebräer 11, 36 wird uns auch folgendes Wort noch dazu gesagt. Geduld ist euch Not. Ich lese das mal. Ich habe es ja vorhin schon zitiert. Hebräer 11, 10, 10, ja. Ja, 10, 36. Geduld ist euch Not, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Ja, um das geht es mir. Das Verheißene empfangt. Was ist das Verheißene? Was soll ich empfangen? Ich soll empfangen den Weg der Heiligung. Das ist der Wille Gottes. 1. Thessalonicher 4, 3. Ablegen des alten Menschen, Anziehen des Neuen. In der Geduld soll ich das empfangen. Ich soll in der Geduld empfangen die Dankbarkeit in allen Dingen. Und ich merke dann manchmal, dass ich nicht in allen Dingen dankbar bin. Und dann liegt es daran, dass ich nicht in der Geduld geblieben bin. Bleibe ich im Aufblick zum Herrn in der Geduld, werde ich auch befähigt werden, in allen Dingen dankbar zu sein, auch in den Dingen, die mir nicht gefallen. So lesen wir es in 1. Thessalonicher 5, 18. Da wird kein Abstrich gemacht. Ja, in einigen darfst du dankbar sein, in anderen nicht. Nein, in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes. Darin sollen wir nicht müde werden. Und ein drittes Gutes tun, Barmherzigkeit üben. 1. Petrus 2, 15 und Vers 12 bis 14. Das ist der Wille Gottes. Gutes tun, den Mund der Unwissenden verstopfen mit guten Taten. Liebe üben. Und das Letzte, was hier Jakobus da noch anmahnte und sagt, darin stärkt euch gegenseitig. Diese Praxis macht euch immer wieder wichtig. Stärkt eure Herzen. Warum? Weil das Kommen des Herrn nahe ist, oder wir können auch für uns sagen, für uns ganz persönlich, näher ist, als wir denken. Näher ist, als wir denken. Für den Einzelnen kann das jederzeit geschehen. Für die Gemeinde kann das auch bald eintreten. Stärkt eure Herzen darin. Wir sollen uns also gegenseitig ermutigen, indem wir auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, allein hinweisen und Aufblick haben, seine Zusagen in seinem Wort uns vergegenwärtigen, es aufnehmen in unserem Herzen und ein Gebetsleben führen. Es wird so viel nebenher, wir Kinder Gottes sind da ja auch nicht ungefährdet, gesprochen. Aber sprechen wir uns an im Blick auf Jesus? Das ist so wichtig. Es passiert ja viel, natürlich, es passiert so viel. Aber ist das wichtiger als der Hinweis auf Jesus? Nein, deswegen stärkt eure Herzen. Das Kommen des Herrn ist nahe. Seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn. Ich möchte noch zum Schluss dieses Wort aus Hebräer 10, 23 lesen. Wir haben ja aus Hebräer 10, Vers 36 gelesen. Jetzt lese ich noch Vers 23. Da heißt es, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Also stärket eure Herzen, denn die Zukunft des Herrn ist nahe. Je mehr sich der Tag naht, wir wissen den Tag nicht genau, aber wir verspüren, dass er sich naht, sollen wir uns gegenseitig auf Jesus hinweisen. Er ist das wahre Leben. Mahnung zur Geduld. Soweit zu diesen zwei Versen.